Deutschlandfunk.
DLF-Magazin. Unsere Themen heute:
Liberale im Abwind. Hamburger Wahlkampf in Thüringens Schatten. Terrorkopierer. Rechtsextreme und Islamisten im Vergleich. Etabliert, aber nicht angekommen. Linkspartei sucht nach gemeinsamer Zukunft. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Wieder ein Akt des Terrors in Deutschland. Hanau gestern Abend, von einem schwarzen Tag für Deutschland, hat Außenminister Heiko Maas gesprochen. Viele Politiker haben sich ähnlich geäußert. Bundesinnenminister Seehofer hat heute Hanau besucht. Demonstrationen gegen Hass heute nicht nur in Hanau mit dem Bundespräsidenten, sondern zum Beispiel auch in Berlin und in Hamburg. Die SPD hat ihre Wahlkampfabschlussveranstaltung dort abgesagt und stattdessen zu einer Demo gegen rechts aufgerufen. Hanau, 11 Tote, darunter der mutmaßliche Schütze, ein 43-jähriger Mann und dessen Mutter und mehrere Verletzte. Viele der Opfer haben Migrationshintergrund. Tatorte, 2 Shisha-Bars in Hanau. Den Tathintergrund bestimmen laut Generalbundesanwalt absolut rechtsextreme Motive, Fremdenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien. Patrick Frank, Professor der Islamwissenschaften an der Uni Bamberg, hat sich mit Eskalationsstrategien von Terroristen und Attentätern beschäftigt. Und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, mit was für einem Terroristen hatte es Hanau aller Wahrscheinlichkeit nach zu tun?
Wahrscheinlich mit jemandem, der sich selbst radikalisiert hat im Internet, persönliche Probleme versucht hat, damit auch zu verarbeiten, und dass er dafür andere Schuldige gesucht hat.
Sind die Motive bei ihm ähnlich wie bei der rechtsextremen Gruppe S, die ja in der vergangenen Woche festgenommen wurde?
Ich denke, hier gibt es schon einen großen Unterschied. Es ist zwar so, dass der Täter von Hanau offensichtlich ein ganz klar rassistisches Weltbild hatte, aber eine Strategie zur Eskalation, wie es die Gruppe S, die in der letzten Woche verhaftet wurde, hatte, die kann man bei ihm nicht erkennen. Was ich auch nicht erkennen kann, ist, dass sich das in irgendeiner Weise direkt gegen Islam wendet. Der Islam spielte offensichtlich keinen besonderen Hintergrund, ja, bei seiner Tat. Das war ein ziemlich dumpfer Rassismus offensichtlich. Bei der Gruppe S ist das wohl anders. Diese Gruppe S ist ja im Hintergrund verbunden mit diesen Soldiers of Odin, und die haben eine ganz klar anti-islamische Ausrichtung. Die sind ganz dezidiert gegen die Einwanderung von Muslimen nach Europa, wollen im Grunde genommen diese Einwanderung auch rückgängig machen. Und bei denen spielt Hetze gegen den Islam eine sehr große Rolle. Und die gehen ganz gezielt auch gegen Muslime vor und gegen Moscheen. Die Vorstellung war, dass man mit Anschlägen auf Moscheen in Deutschland eine Art Eskalation oder eine Art Hass-Tirade in Gang setzen könnte, die dann dazu führt, dass die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Und das sind Modelle, wie man sie natürlich auch von islamistischen Extremisten kennt, also der IS, die Organisation Islamischer Staat, hatte zwischen 2014 und 2016 Strategien entwickelt, beziehungsweise durch das eigene Propagandamagazin versucht, auf die europäischen Muslime einzuwirken, in der Weise, dass man versucht hat, sie zu ermutigen, Anschläge zu begehen, um auf die Weise neuen Hass hervorzubringen gegen Muslime. Und der sollte dann am Ende dazu führen, dass für die Muslime der Aufenthalt in Europa unerträglich wird und dass die Muslime dann dementsprechend auch auswandern aus Europa und sich dem Islamischen Staat anschließen.
Das ist aber auch das, was die Rechtsextremen letztendlich wollen, dass die Muslime den Staat verlassen.
In diesem Punkt trifft sich tatsächlich die islamistische Ideologie des IS mit den Ideologien bestimmter rechtsextremer Gruppen. Das ist richtig.
Treffen die sich auch zum Beispiel in ihren Ideologien im Internet?
Zum Teil ist erkennbar, dass eine Übernahme des Weltbildes stattfindet. Also die Vorstellung, die auf islamistischer Seite, also besonders beim IS gepflegt wurde, ist, dass es keine Grauzone geben darf. Ja? Im Propagandamagazin Dabir gab es einen eigenen Artikel, ich glaube, das war 2015, der hieß The Extinction of the Grey Zone, also die Auslöschung der Grauzone. Die Muslime sollten dazu gebracht werden, sich ganz klar zu bekennen. Wollen sie Teil des Westens sein oder wollen sie auf der Seite des Islams stehen? Und es sollte nicht mehr die lauen Muslime, die gut integrierten Muslime geben in Europa, sondern sie sollten ganz klar Partei ergreifen, entweder für den islamischen Staat oder gegen den islamischen Staat. Und diese Binarität, die gibt es sicherlich auch auf der Seite der rechtsextremen Gruppen. Man versucht zu zeigen, ja, da ist der islamische Staat oder das sind der Islam und wir sind gegen den Islam und es gibt kein Drittes. Die gut integrierten Muslime, das Zusammensein, das bekämpft man. Und zum Teil übernimmt man dann auch die Begrifflichkeit des islamischen Staates, wenn man sich selbst als Ungläubige bezeichnet. Also zum Beispiel, es gibt eine Gruppe in Kanada, die sich nennen Canadian Infidels. Das ist so eine Splittergruppe der Soldiers of Odin, die auch im Hintergrund dieser Gruppe S, die letzte Woche verhaftet wurde, eine Rolle gespielt hat.
Das hat mich auch auf den Gedanken gebracht, dass es möglicherweise gar keinen großen Anschlag mehr braucht von Terroristen wie auf die Twin Towers in den USA, dass kleinere Attentate völlig ausreichen, um eine Gesellschaft zu treffen, zu irritieren und auch auseinanderzureißen.
Ja, zum Teil legt man es auch darauf an, den Staat zu überfordern. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen, was waren die Reaktionen auf die Verhaftung der Gruppe S vor einer Woche von den muslimischen Verbänden. Die haben gefordert, dass Moscheen besser bewacht werden müssen in Deutschland. Ja, es wurde gesagt, es sollte doch zumindest an bestimmten Feiertagen oder beim Freitagsgebet sollte es doch Präsenz von Polizei geben vor den Moscheen, um mögliche Täter abzuschrecken. Wenn man sich das jetzt überlegt, wie viele Moscheen haben wir in Deutschland? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, es sind sicherlich über 2000. Wenn die alle geschützt werden sollen, das ist ein extremer Aufwand für die Polizei, der kaum zu leisten ist. Und genau darauf legt man es an. Man versucht, die Situation zu erschweren. Man versucht, irgendwie auch die staatlichen Behörden zu überfordern und auf die Weise den Staat zu schwächen und auf die Weise Unruhen hervorzurufen.
Wenn das also so ist, dass der Staat da überfordert werden soll, wie soll der Staat dem dann begegnen?
Das schwer, ne? Ist sehr schwer, ja, natürlich. Es ist natürlich extrem wichtig, dass man solchen kleinen Gruppen auf die Schliche kommt. Und es ist natürlich sehr erfreulich, dass es gelungen ist, diese Gruppe S auszuheben, bevor sie losgeschlagen hat.
Aber das hatte auch was mit Glück zu tun.
Sicherlich hatte das was mit Glück zu tun. Ein Problem ist natürlich, sowas klappt manchmal einfach nur, wenn man die Gruppen sehr gut überwacht. Und dann stellt sich die Frage, wie weit darf der Staat so etwas überwachen? Und das ist dann wiederum ein demokratisches Problem, beziehungsweise ein Problem des Datenschutzes. Wie weit darf der Staat eingreifen in das Privatleben seiner Bewohner? Und das ist natürlich auch etwas, worauf es diese Gruppen zum Teil anlegen, dass man nämlich den Staat versucht herauszufordern und selbst in Schwierigkeiten zu bringen, weil bestimmte Konzepte des Datenschutzes an die eigenen Grenzen stoßen.
Das heißt, vor welchen Herausforderungen stehen dann die Sicherheitsbehörden in Zukunft?
Naja, die große Aufgabe, vor der sie stehen, ist, die Menschen zu erkennen, die potenzielle Täter sein können. Und das ist die große Schwierigkeit. Es ist letztendlich die Frage, wie schafft es der Staat, diese Prozesse der Selbstradikalisierung zu erkennen und auch Prävention zu betreiben, um die Narrative, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Also diese Selbstradikalisierungsprozesse sind häufig Prozesse, die im Internet ablaufen. Es werden bestimmte Kanäle geschaut, soziale Medien geschaut. Es wird über soziale Medien werden bestimmte Narrative verbreitet. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man diese Leute erreicht mit Gegennarrativen. Also bei dem Attentäter von gestern, Hanau, war es ja ebenfalls so, dass bestimmte Verschwörungstheorien eine wichtige Rolle gespielt haben. Und Verschwörungstheorien leben natürlich von Geschichten. Es wird eine Geschichte erzählt, häufig von Opfern, von Misshandlung, von Ungerechtigkeit. Und dann wird der Täter gewissermaßen oder die Menschen werden aufgefordert zu handeln, um diese Ungerechtigkeit endlich zu beseitigen. Und sie werden aufgefordert, dabei zum Teil selbst auf Gewalt zurückzugreifen. Und dann ist es notwendig, diese Erzählungen gewissermaßen aufzunehmen, aber anders enden zu lassen, also gewissermaßen zu zeigen, dass Gewalt auch keine Lösung ist.
Patrick Franke, Professor der Islamwissenschaften an der Uni Bamberg, hat sich mit Eskalationsstrategien von Terroristen und Attentätern beschäftigt. Und darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Attentate und Eskalationsstrategien von Terroristen haben ihre Wirkung. Sie sorgen für Verunsicherung und Misstrauen. Anschläge auf Synagogen, auf Moscheen, auf Menschen mit Migrationshintergrund bewirken, dass das Vertrauen in die Gesellschaft und in den Staat sinkt. Heute leben zum Beispiel ca. 3 Millionen Türken oder Türkeistämmige in Deutschland. Ein Gutteil ist hier geboren. Viele der Älteren haben hier ein Zuhause, eine neue Heimat gefunden, sind im Sportverein, Elternsprecher in der Schule, haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Aber es geht nicht nur um das, was sie selbst tun und was sie für Deutschland empfinden. Es geht auch um die Frage, bin ich gewollt und akzeptiert in dieser Gesellschaft? Die rechtsextremen Anschläge der vergangenen Monate, großenteils rassistisch, auch islamfeindlich motiviert, sprechen die Sprache des Hasses auch auf die türkeistämmige Bevölkerung. Der Wissenschaftler Patrick Franke hat es eben gesagt, da muss es Antworten drauf geben, damit Staat nicht unglaubwürdig wird in seiner Politik des guten Zusammenlebens. Denn Fehler wurden bereits viele gemacht. Davon unter anderem handelt der Beitrag von Hüseyin Topel. Am Anfang nimmt er uns mit in die 1980er Jahre.
Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was am Fließband schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt.
Sang der türkische Rockstar Cem Karaca schon im Jahre 1984 in seinem Lied über türkische Gastarbeiter. Hunderttausende Türken arbeiteten damals unter Tage oder am Fließband und leisteten ihren Beitrag zum deutschen Wirtschaftswachstum. Doch sie blieben für die deutsche Mehrheitsgesellschaft eher unbekannt. Deutsche Politiker hätten es versäumt, diesen Menschen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben, meint Serap Güler, Staatssekretärin für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und Deutsch-Türkin. Sie attestiert den Türken ein Imageproblem, verglichen mit Italienern beispielsweise, die auch als Gastarbeiter angeworben wurden, seien sesshafte Türken eher ungewollt gewesen.
Ich glaube, dieses Image trägt viel dazu bei, dass sich sehr, sehr viele türkeistämmige, gerade aus der jüngeren Generation, nicht anerkannt fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen, sondern immer als Parasit wirklich vorkommen.
Dabei leben mittlerweile etwa 3 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischem Hintergrund. Rund die Hälfte besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, Tendenz steigend. Das NRW-Integrationsministerium hat jetzt eine Kampagne ins Leben gerufen, in dem unterschiedliche Bürger mit und ohne Migrationshintergrund als Teil der Bevölkerung porträtiert werden, zu sehen auf Leinwänden und im Netz. In diesem Rahmen ist auch ein Song entstanden, der sich ganz der türkischen Community widmet.
Die haben mich in der Schule gefragt, wo ich herkomme.
Anfang Februar wurde dieses Lied veröffentlicht, das das Jahr 1994 thematisiert. Also kurz nach den Brandanschlägen von Mölln und Solingen. Für viele Deutsch-Türken ein einschneidendes Erlebnis. Protagonist ist der Kölner Hip-Hop-Künstler Ekrem Bora, besser bekannt als Echo Fresh. In dem Video spielt der Rapper einen türkischen Familienvater, der seinem Sohn erklärt, warum es so schwierig ist, in Deutschland anzukommen. Dieses Video wurde auf YouTube in einer Woche 1 Million Mal aufgerufen.
Weil die das denken, ja, kenne ich. Also nicht nur die Bildsprache, sondern auch der Wortlaut, kenne ich alles. Ja. Und auch die Musik, ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch original türkische Musik im Hintergrund. Es trifft einen einfach.
Mit diesem Lied wolle Echo Fresh die Leistungen türkischer Gastarbeiter würdigen, sagt er.
Wie mein Opa zum Beispiel, Gott hab ihn selig, die eigentlich gekommen sind und wenn ich das jetzt so ein bisschen betrachte, von der Lebensqualität her gar nicht so ein cooles Leben hatten, weil sie haben sich mit keinem unterhalten können, sie waren alle nur unter sich irgendwie und waren anfangs erstmal ganz unten auf der Karriereleiter und so weiter, haben sich so ein bisschen aufgeopfert, ja, damit die, die danach kamen, sich freier entfalten konnten und unter anderem oder wahrscheinlich viel besseren Bedingungen groß werden konnten.
Für die Projektinitiatorin Güler ist dieses Lied durchaus eine Reaktion auf vergangene Versäumnisse der Politik, aber vor allem ein Projekt für die Zukunft.
Wir wollten ja damit vor allem den jüngeren Menschen deutlich machen, nicht nur du gehörst zu uns, sondern auch die Geschichte deiner Eltern gehören hierhin. Sie sind ein wesentlicher Teil unserer Nachkriegsgeschichte.
Doch aktuelle Fälle verunsichern. Am vergangenen Freitag erst die Nachricht von der Zerschlagung einer mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle, die Anschläge auf Moscheen geplant haben soll. Und nun die Erkenntnis, dass auch der Täter in Hanau aus rassistischen Motiven gehandelt haben soll. Dazu immer im Hinterkopf die Brandanschläge von Mölln, Solingen oder die NSU-Mordserie. All das präge die deutsch-türkische Community, erzählt der deutsch-türkische Filmemacher Mirza Odaboshe, der den Filmclip mit Echo Fresh gedreht hat. Für ihn ist es wichtig, sich mit den Ereignissen auseinanderzusetzen.
Es hat einen Therapieeffekt, das heißt, ich kann bestimmte schlechte Erfahrungen damit kompensieren, auch mit dem Brandanschlag von Solingen. Da bin ich 5 Jahre alt gewesen und das ist so ein Traumaerlebnis und ich habe das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden.
Zwar wollte die erste Generation nicht unbedingt dazugehören, eigentlich schnell wieder gehen. Aber mit dem Familiennachzug veränderte sich alles. Die Frage nach Heimat und Identität stellte sich dann erstmals den Mitgliedern der zweiten Generation. Staatssekretärin Selahattin Güler sieht sich in dieser Gruppe, die eher dazu bereit war,
bestimmte Dinge zu überhören oder nicht zu sehen oder nicht zu dramatisieren. Es ist die dritte Generation nicht. Die reagiert schon allergisch auf die Frage, woher kommst du?
Diese Frage sei ein Schlüsselerlebnis mit Identifikationsfaktor für viele Türkeistämmige, beobachtet Regisseur Mirza Odaboshe. Deshalb beginnt mit dieser auch sein Videoclip. Die Schwierigkeit in der Frage nach der Identität liege darin,
dass man damit konfrontiert wird und dass man eine abgeschlossene Antwort auf diese Frage geben muss. Damit fängt eigentlich, finde ich, auch das Problem an.
Denn er sehe sich, wie viele andere Deutsch-Türken der dritten und vierten Generation auch, in der privilegierten Position, eine ganz individuelle Symbiose beider Kulturen zu schaffen und sich selbst zu definieren, denn
weil die Formen, die mir auf den Tisch gelegt werden, unter dem Deckmantel, das ist das Deutschsein und das ist das Türkischsein, das sind so keine Formen, die ich, ohne es zu hinterfragen, annehmen kann, weil ich in diese Formen nicht hundertprozentig reinpasse.
Odaboshe will sich von den aktuellen Ereignissen nicht einschüchtern lassen. Echo Fresh auch nicht. Für ihn ist klar,
meine Heimat ist hier, ich bin Kölner.
Hüseyin Topel über deutsch-türkische Identitätsfragen. Vielerorts wird die FDP derzeit kritisiert und auch abgestraft für die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Parteiaustritte, um zu zeigen, mit einer AfD paktiert man nicht, weder vorsätzlich noch fahrlässig. Als heute Morgen noch alle auf eine Einschätzung des Generalbundesanwaltes warteten, was die Hintergründe zum Attentat auf Hanau angeht, da twitterte AfD-Chef Meuthen bereits, die Tat sei weder rechter noch linker Terror, das sei die wahnhafte Tat eines Irren. Damit stehen Meuthen und die AfD ganz alleine da. Die Fakten klingen anders. Aber zurück zur FDP, die in diesen Tagen auf Bundesebene alles versucht, um sich von der AfD abzugrenzen. Sie hat es schwer. Am Sonntag ist Bürgerschaftswahl in Hamburg und die Vorgänge in Thüringen lassen auch die Hamburger nicht kalt. Deshalb müssen die Liberalen um den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft bangen. Alexander Moritz hat sie in den letzten Tagen des Wahlkampfes beobachtet.
Dass ihr alle gekommen seid, um uns in einer solchen Situation so toll zu unterstützen. Toll, 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 dass ihr alle da seid.
Samstagmittag am Jungfernstieg. Während die Hamburger mit Einkaufstüten der nahen Luxusgeschäfte vorbeischlendern, kämpft FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels auf einer Bühne am Alsterufer um die Zukunft ihrer Partei. Zum Wahlkampfendspurt sind mehrere hundert Freiwillige aus ganz Deutschland gekommen. Mit blau-gelben Luftballons stehen sie vor der kleinen Bühne. Linda Teuteberg, die Generalsekretärin der Bundespartei, will anspornen. Es ist noch nichts verloren, trotz Thüringen.
Liberale zeichnet auch aus, zur Selbstkorrektur fähig zu sein und Konsequenzen zu ziehen. Und wir stehen heute hier zusammen, um gleichzeitig zu zeigen, wir sind mehr als das, was da vor einer Woche passiert ist. Wir haben ein Angebot für die Mitte in unserem Land, liebe Freunde.
Die Mitte lebt. Dieser Wahlkampfslogan der Hamburger FDP klingt nach Zombie-Film, angesichts der Ereignisse in Thüringen mehr denn je. Ursprüngliches Wahlziel, ein zweistelliges Ergebnis, die Grünen als Koalitionspartner in der Regierung ablösen. Inzwischen aber geht es für die Partei ums parlamentarische Überleben. 5% sagen die Umfragen aktuell voraus. Dass der Liberale Thomas Kemmerich sich mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen ließ, sei ein Fehler gewesen. Das sah die liberale FDP hier sofort. Spitzenkandidatin von Treuenfels hat schon am Tag der Wahl Kemmerich selbst seinen Rücktritt gefordert. Doch nicht alle in der Partei gehen bei der möglichst klaren Abgrenzung mit. Unter den Wahlkämpfern vor der Bühne steht auch Christoph Widowild. Der Unternehmer aus Jena ist nach Hamburg gekommen, um seine liberalen Parteifreunde im Wahlkampf zu unterstützen. Er gehört zum Landesvorstand der Thüringer FDP. Dass die Wahl Kemmerichs den Hamburgern schaden könnte, bedauert er. Einen Fehler sieht er darin aber nicht.
Wir stehen in Thüringen zu unserer Meinung, uns auch zu dem, was wir getan haben. Und wir können nicht einfach sagen, bloß weil das in Deutschland ein Beben ausgelöst hat, dass es deswegen falsch war, weil ich glaube, das hat unter der Decke rumort und muss mal unter Demokraten kommuniziert werden.
Die Wahl Kemmerichs sei ein bedauerlicher Zufall gewesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD weiterhin nicht geplant, jedenfalls nicht regelmäßig.
In Kreisen und in Kommunen, in Thüringen und anderswo, Sachsen, Brandenburg, geht es ja ohne AfD schon gar nicht, weil sonst wäre man nicht handlungsfähig. Muss man dann den Strich im Land unbedingt ziehen? Ich sage ja, wenn es um aktive Zusammenarbeit geht. Aber wenn ich gut bin, stelle mich zur Wahl und werde von einem, den ich nicht leiden kann, gewählt, bin ich immer noch gut.
Das Verhalten der AfD findet er nicht gut. Die Einmischung durch seinen Parteivorsitzenden Christian Lindner aber auch nicht. Das erinnere viele doch an Vorgaben wie zu SED-Zeiten. Solche Stimmen in der FDP will man in Hamburg lieber nicht hören. Zusammenbleiben statt spalten lassen, steht groß auf dem Plakat hinter der Bühne. Hamburgs Spitzenkandidatin von Treuenfels, von Haus aus Juristin, formuliert diplomatisch.
Wir stehen für einen ganz starken Wert, nämlich für die Meinungsfreiheit. Lasst euch nicht irgendwie in irgendeine Falle locken. Wir werden trotzdem immer unsere freie Meinung sagen und jeden dazu auffordern. Das ist mit das Wichtigste, was eine Demokratie ausmacht, liebe Freunde. Stehen wir also weiter dazu. Wir Liberale können das.
Von den linken Parteien musste sich die FDP vorwerfen lassen, Steigbügelhalter der Rechtsextremen zu werden, nicht mehr auf dem Boden der Demokratie zu stehen. Hamburgs Parteichefin Katja Suding kontert mit einem Gegenangriff.
Wenn sich die Parteien der Mitte, der demokratischen Mitte, in dieser Weise auseinanderdividieren lassen, indem der eine dem anderen als Nazi beschimpft, dann ist das das Spiel der AfD, das wir spielen. Und das Spiel spielen wir nicht mit.
Im Wahlprogramm schließt die Hamburger FDP zwar jede Zusammenarbeit mit der AfD aus, deutlich mehr Platz nimmt aber der Kampf gegen Linksextremismus ein. Doch auch jenseits von Wahlkampfzeiten scheint der Umgang mit Rechtsextremismus in der FDP nicht immer klar umrissen zu sein. Nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Sommer verlangten die jungen Liberalen deswegen nach einem liberalen Antifaschismus.
Die Julis finde ich immer gut, weil die Julis sind immer so ein bisschen extrem, das sollen sie auch sein, die sollen ja nicht irgendwie so...
Also liberaler Antifaschismus ist extrem?
Nein, das ist ein guter Versuch. Nein, aber dieser Begriff, finde ich, der hat jetzt irgendwie, ist nach Thüringen vielleicht... Kann man das sagen? Ich glaube nicht, dass wir Liberale jetzt unbedingt immer beweisen müssen, dass wir keine Faschisten sind. Das liegt doch auf der Hand. Natürlich sind wir Antifaschisten.
Doch die politischen Gegner unterstellen das Gegenteil. Das bekommen die Wahlkampfhelfer deutlich zu spüren, viele davon aus der Parteijugend. Karl Koste, Vorsitzender der Jungen Liberalen Hamburg und Kandidat für die Bürgerschaft, berichtet von Bedrohungen beispielsweise auf Instagram.
Da war einer, markiert mich seit 4 Tagen regelmäßig in seinen Stories und sagt, wie scheiße die FDP finden, dass man die FDPler und CDUler verkloppen sollte, wie er eigentlich auch Faschisten sind. Dass wir Beleidigungen und so weiter kriegen, ist so eine Sache, aber das über so einen langen Zeitraum, in dem er auch dann zu Gewalttaten gegen uns auffordert, das hatte ich bisher so in dem Umfange noch nicht.
Thüringen sei für ihn eine Haltungsfrage. Gemeinsame Abstimmungen mit der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, die es 2015 noch gab, dürfe es nicht mehr geben, sagt Koste.
Die AfD ist nicht in die Mitte gekommen, sondern die ist weiter nach rechts gedriftet. Und dementsprechend muss man auch seinen Kurs korrigieren. Dementsprechend müssen wir auch in der FDP und in allen Parteien immer wieder gucken, in welche Richtung entwickeln sich diese Parteien. Und dort haben wir zumindest aus Hamburger Sicht unsere Linie klar gezogen.
Freie Demokraten sind die Mitte und sonst gar keine.
Eine Woche vor der Wahl. In einem Konferenzsaal treffen sich Hamburgs Liberale zum Parteitag. Eigentlich soll nur der Wahlaufruf beschlossen werden. Ein Impuls für den Wahlkampf-Endspurt. Doch Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels spricht wieder zuerst über Thüringen. Die FDP Hamburg meine es ernst mit der Reue, stelle sich der Kritik und werde von den anderen Parteien zu Unrecht heruntergemacht.
Ich glaube, dass dieser Schlag der, ich will nicht sagen Vernichtung, aber zumindest uns richtig klein zu machen, eigentlich dahin geht, dass Freie Demokraten für die immer schon unbequem gewesen sind. Und umso mehr werden wir es weiter sein, denn jetzt erst recht.
Digitalisierung der Schulen, Modernisierung des Hafens, bessere Verkehrsplanung für die staugeplagten Hamburger. Das zählt am Ende mehr als das Verhalten der Thüringer Parteifreunde, so die Hoffnung.
Und ich möchte diese Aufmunterung an euch alle weitergeben. Das ist gut für uns. Die Hamburger wissen ganz genau, dass wir anders sind.
Wenn die FDP aus der Bürgerschaft fliegt, hätte das auch Auswirkungen auf die anderen Parteien. Die SPD verlöre bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen eine Alternative zur Regierung mit den Grünen. Ohne FDP bliebe es wohl in jedem Fall bei Rot-Grün, allerdings mit deutlich stärkeren Grünen.
Alexander Moritz über die FDP vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg.
So, das hat Spaß gemacht.
Vor 100 Tagen wurde Amira Mohammed Ali als Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht zur Fraktionschefin der Linken im Bundestag gewählt. Sie war damals eine völlig Unbekannte, auch in der eigenen Partei. Und es machte damals den Anschein, als sei sie nur deshalb gewählt worden, um andere Kandidaten zu verhindern. Die Wagenknecht-Anhänger wollten mit denen des Co-Vorsitzenden Bartsch verhindern, dass Karin Ley den Posten bekommt. Denn sie ist eine Vertraute der Parteichefin Katja Kipping. Und all das zeigt, die Linkspartei ist sich in der genauen Ausrichtung von links nicht einig. Da gibt es die, die die Partei für den Klimawandel aufstellen wollen und Ökothemen hervorbringen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir sind für die Erwerbstätigen da und damit auch zum Beispiel für diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind oder in einer Branche arbeiten, die nicht so viel mit Klimaschutz zu tun hat. Ende des Monats trifft sich die Linke in Kassel zu einem zweitägigen Strategietreffen, auf dem es darum geht, wie links soll die Partei sein, wie viel Grün darf sie haben, wie viel von einem Pragmatismus, wie ihn Bodo Ramelow in Thüringen vorlebt. Johannes Kuhn über viele Fragen, die auf Antworten warten.
Warum hält die Linke am Ziel von möglichst viel Erwerbsarbeit fest?
Versprechen wir bei Wahlen, was wir halten können und was die Bedingungen für linken Fortschritt verbessert.
Eine wahrhaft Linke, also eine sozialistische Partei, hat in einer spätkapitalistischen, lobbygesteuerten parlamentarischen Parteiendemokratie nichts in der Regierung verloren.
Wir sollten radikal umverteilen, von reich nach arm, von unökologisch nach ökologisch.
Die Linke sucht ihre Strategie und die Liste der Vorschläge ist lang und thematisch breit. 565 Seiten hat das Dokument mit den Beiträgen zur anstehenden Strategiekonferenz. Die Wortmeldungen reichen vom Parteivorstand über Ortsgruppen und Arbeitsgruppen bis hin zu einzelnen Mitgliedern. Ende des Monats in Kassel soll daraus auf einer Konferenz die Idee für eine neue Phase der Parteigeschichte destilliert werden. Zumindest, wenn es nach der Co-Vorsitzenden Katja Kipping geht.
In den 90er Jahren hatten wir die zentrale Aufgabe, die Interessen des Ostens in der Bundesrepublik zu vertreten. Diese Aufgabe ist nach wie vor wichtig. Anfang der Nullerjahre waren wir dann vor allen Dingen ein anti-neoliberales Abwehrprojekt. Auch heute ist der Widerstand gegen Hartz IV unglaublich wichtig, aber hinzu kommt jetzt eine neue Aufgabe, und zwar die, würde ich sagen, eines modernen sozialistischen Zukunftsprojektes.
Ein Zukunftsprojekt also, das allerdings aus einer unübersichtlichen Gegenwart geboren werden soll. Erst jüngst gründete sich mit der Bewegungslinken eine weitere der zahlreichen Strömungen. Die Bandbreite der Partei reicht von entschiedenen Kapitalismusgegnern über selbsternannte antiimperialistische Kuba- und Venezuela-Freunde bis zu Klimaaktivisten, Pragmatikern oder gar sozialdemokratisch wirkenden Vertretern. Letztere verkörpert vor allem der derzeit ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. Diese Heterogenität spiegelt sich auch in den Strategievorschlägen wider. Die Macht suchen oder kompromisslos in der Opposition bleiben, Klimapolitik ins Zentrum stellen oder für Umverteilung werben, für Vollbeschäftigung kämpfen oder doch das bedingungslose Grundeinkommen fordern. Gegensätze prägen das Bild. Gegensätze, die der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Jan Korte so auflösen will.
Ich denke, dass die Linke all diese Fragen, sei es Klima, Digitalisierung etc. etc., immer mit der sozialen Frage koppeln muss. Denn eine zweite grüne Partei brauchen wir nicht. Das bedeutet natürlich in der Klimapolitik, es kann nicht sein, und dafür steht die Linke, dass irgendwann nur noch Abgeordnete und Gutverdienende mit ihrem Auto durch die Gegend fahren können und andere nicht, weil sie es nicht mehr leisten können.
Das klingt einfach. Doch zur linken Realität 2020 gehört auch, dass sich die Partei ihre Zielgruppen nicht mehr sicher sein kann. Horst Kahrs analysiert die politische Landschaft für die parteinahe Rosa-Luxemburg-Stiftung und schont die Linke dabei selten.
Für die Linke kann man sagen, sie hatte 2009 einen hohen Anteil unter Arbeitern, die zur Linken gewandert sind, um im Grunde genommen das zu erreichen, was die Linke versprochen hat. Wenn ihr uns wählt, dann übt ihr Druck aus, damit die SPD wieder sozialdemokratisch wird. Das hat nicht funktioniert und man kann seit 2011, seit 2012 den Landtagswahlen beobachten, wie diese Zustimmung zur Linken wieder zurückgeht, sich Wähler vor allen Dingen auch zurückziehen ins Nichtwählerlager.
Diese Nichtwähler reaktiviert gerade im Osten inzwischen vor allem die AfD. Während die Linke dort erlebt, wie ihre Ostwählerschaft altert und durch eine hohe Sterberate schrumpft.
Es gibt einen Wechsel in der Wählerschaft, wie auch in der Mitgliedschaft, die sich immer stärker in Städten konzentriert und weniger auf dem flachen Land, was demografische Ursachen hat, auch Ursachen hat, dass viele Leute, die zum Studieren in die Stadt gehen, nicht wieder zurückkommen aufs Land.
Die Wählerschaft im Osten wird der im Westen also strukturell ähnlicher, so Kahrs. Doch gerade im Westen hat die Linke zu kämpfen. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sitzt sie nicht im Landtag. Das neue Stadtmilieu umarmen, aber dort gleichzeitig mit SPD und Grünen konkurrieren oder doch Konzentration darauf, die alte Zielgruppe zurückzugewinnen? Auch das ist eine strategische Frage. Eine Frage, aus der sich der zähe Konflikt zwischen Co-Parteichefin Katja Kipping und der prominentesten linken Politikerin, der damaligen Co-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, speiste. Kipping warnt davor, die Strategiedebatte zur Milieudebatte zu machen,
die am Ende immer darauf hinausläuft, dass sich einzelne Wählergruppen nur maximal geduldet als Wählerinnen der Linken fühlen. Was wir viel mehr brauchen, ist eine Debatte, was sind die gemeinsamen Interessen und was sind Punkte, die wirklich gemeinsam Begeisterung entfachen und Leute auch gemeinsam auf die Straße bringen und gemeinsam in Aktion bringen.
Gegenüber den globalen Problemen der gesamten Menschheit sind die Reibereien und Streitigkeiten zwischen der Führung der Partei und der Fraktion, die immer wieder kolportiert werden, kleinlich.
Es klafft kratertief ein Widerspruch zwischen der sozialen Zusammensetzung unserer Partei und der Art, wie wir miteinander diskutieren.
Wir können uns keine Leute mit Charisma backen, wie einen Gysi oder eine Wagenknecht. Aber wenn wir solche Leute haben, müssen sie gepflegt werden und nicht demontiert.
Dass der prominente Richtungsstreit die Parteimitglieder nicht kalt gelassen hat, spiegeln auch die Debattenbeiträge wider. Auf Sarah Wagenknecht folgte an der Doppelspitze der Bundestagsfraktion Amira Mohammed Ali, die einen integrativeren Führungsstil pflegt. Als befriedet gilt die Fraktion jedoch nicht. Wagenknecht selbst bereist weiter die Talkshow-Studios und hat ein wöchentliches YouTube-Format gestartet. Die Voraussetzung für eine Strategie sei ein definiertes Ziel und ein Zeitrahmen, um dies zu erreichen, sagt der linken Parteianalyst Horst Kahrs. Dies sei derzeit nicht zu erkennen. Und?
Die zweite Voraussetzung für eine Strategie ist ja, dass es ein strategisches Zentrum gibt, was in der Lage ist, auch eine Strategie umzusetzen in Handlungen der Partei, in Kommunikation, in Slogans und so weiter. Und auch das strategische Zentrum ist ja im Moment nicht erkennbar. Alle Welt weiß, dass es also irgendwie auf der einen Seite die Bundestagsfraktion gibt und auf der anderen Seite das Karl-Liebknecht-Haus mit dem Parteivorstand und es gibt noch eine Reihe von Landesverbänden.
Auf dem Parteitag im Juni steht bei der Linken die nächste Vorstandswahl an. Das Spitzenduo Katja Kipping und Bernd Rieksinger ist dann 8 Jahre im Amt. Laut Parteisatzung eigentlich die maximale Amtszeit. Die Ergebnisse aus dem Strategieprozess sollen in den Parteitag einfließen, so der Plan. Doch schon jetzt ist absehbar, dass sie im Schatten der Personalfragen stehen werden.
Johannes Kuhn über die Linke und ihre Suche nach gemeinsamer Strategie.
Die anderen Parteien mögen uns tatsächlich nicht. Also die tun nicht nur so.
Freiburg im Breisgau ist ohne Zweifel eine schöne Stadt. Im Schwarzwald gelegen, mildes Klima, mittelalterliches Stadtzentrum, das von kleinen Bächen durchzogen ist. Viele junge Menschen leben in der Universitätsstadt. Das ist die Lichtseite von Freiburg. Gleichzeitig ist die Stadt seit vielen Jahren aber auch für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt. Bundesweit in die Schlagzeilen kam sie, als 2016 eine Medizinstudentin vergewaltigt und ermordet wurde. Der Täter ein Flüchtling. Nicht der einzige Fall. 2018 kam es zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung. Das Gerichtsverfahren gegen die Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen. Auch der baden-württembergischen Landesregierung machen die Kriminalitätszahlen große Sorgen. Und es wurde eine Sicherheitspartnerschaft ins Leben gerufen, die vor allem junge männliche Straftäter in den Blick nehmen soll. Unter anderem zeigt die Polizei mehr Präsenz auf den Straßen und es gibt auch eine neue Ermittlungsgruppe, die seit 3 Jahren tätig ist. Uschi Götz war bei einem nächtlichen Einsatz dabei.
Mir ist es wichtig, dass ihr mir Bescheid gibt über alle Sachen, die ihr aufnimmt.
Lagebesprechung im Polizeirevier Freiburg-Nord. 8 Beamtinnen und Beamte sitzen an einem Besprechungstisch. Andere hören Einsatzleiterin Yvonne Judith stehen zu.
Passt auf euch auf.
Teams bilden sich. Kurz nach 23 Uhr geht es los. Einsatzort ist die Freiburger Innenstadt. Einsatzleiterin Judith und ihr Kollege Thorsten Hauser gehen Richtung Theaterplatz. Etwa 10 junge Menschen sitzen auf einer Mauer und trinken Alkohol. Ausweiskontrolle.
Die Personen haben ja Alkohol dabei, unter anderem auch Wodka. Da muss man ja über 18 sein. Das haben wir jetzt kontrolliert. Sind alle über 18, feiern wohl auch einen Geburtstag. Sind ja soweit friedlich und das war es dann auch für uns.
Einsatzleiterin Judith trägt unter ihrer blauen Uniform eine Sicherheitsweste. Handschellen und eine Waffe sind an ihrem Gürtel befestigt. Weiter geht es Richtung Bermuda-Dreieck, der berüchtigten Freiburger Partymeile. Jugendliche stehen vor den Clubtüren Schlange. Um diese Zeit ist es noch ruhig, sagt Thorsten Hauser.
Mit dem zugesprochenen Alkohol, dann je später das wird, umso mehr wie die Arbeit.
Hauser trägt die gleiche Uniform wie seine Kollegin. Er ist jedoch Mitglied der Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft. Beamtinnen und Beamten dieser Gruppe sind nur an Wochenenden mit den Revierkollegen unterwegs. Die Ermittlungsgruppe hat junge, gewaltbereite Männer und Intensivstraftäter im Visier.
Diese Dinge, die wir bearbeiten, sind eben Gewaltdelikte, Raubdelikte, Körperverletzungen, solche Dinge.
Die Ermittlungsgruppe wurde im Herbst 2017 ins Leben gerufen. Vorausgegangen war eine steigende Kriminalitätsrate im öffentlichen Raum. Vor allem die Vergewaltigung und der Mord einer Medizinstudentin ein Jahr zuvor verunsicherten die sonst so propere und wohlständige Universitätsstadt. Die baden-württembergische Landesregierung reagierte gemeinsam mit der Stadt Freiburg und brachte ein Projekt mit dem Namen Sicherheitspartnerschaft auf den Weg. Einsatzleiterin Judith und Thorsten Hauser gehen durch die Gassen und schauen sich um. Junge Menschen huschen an ihnen vorbei, eine kalte Nacht mit Minusgraden.
Deswegen würde ich eher sagen, dass es heute Nacht ruhig bleibt.
Mit dabei sind in dieser Nacht auch der Leiter der Kriminalinspektion, Detlef Ernie, und der Leiter der Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft, Adrian Niewinski.
Zum einen haben wir sehr viele junge Menschen hier in der Stadt. Es ist eine größere Studentenstadt. Auch die geografische Lage von Freiburg. Wir liegen direkt an der französischen und Schweizer Grenze.
Alkohol und Drogen spielen eine weitere wichtige Rolle im gestiegenen Kriminalitätsgeschehen, betont der Beamte. Teil des als Pilotprojekt aufgelegten neuen Freiburger Sicherheitskonzepts sind auch, dass der kommunale Sicherheitsdienst erweitert wurde und mehr Streetworker eingestellt wurden. Die 12-köpfige Ermittlungsgruppe wird vom Land finanziert. Kriminaloberrat Detlef Ernie.
Die Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft muss man als flankierendes Element, als Ermittlungskomponente betrachten, um in hoher Qualität dann auch Ermittlungen gegen entsprechende Intensivtäter zu führen.
Die Ermittlungsgruppe arbeitet täterorientiert. Das heißt, eine Straftat bleibt in einer Hand auf einem Tisch. So hat der zuständige Ermittler bald ein umfassendes Bild eines Täters oder Tatverdächtigen, ergänzt Niewinski.
Weil unsere Kollegen auch mal 5 bis 10 Straftaten mit einem Intensivtäter sich auseinandersetzen, also die bearbeiten die Straftaten. Und wenn man natürlich immer wieder miteinander zu tun haben, entsteht ja automatisch irgendeine Beziehungsebene.
Wenige einzelne Täter seien für viele Straftaten verantwortlich, so Niewinski. Intensivstraftäter fänden sich in allen Milieus. Flüchtlinge stechen dabei nicht besonders hervor. Es geht weiter Richtung Universität. Die Einsatzkräfte schauen in Tiefgaragen, in dunkle Ecken. Gerade bei diesen nächtlichen Einsätzen sei von Vorteil, dass die Ermittlungsgruppe im Gegensatz zu den Einsatzkräften der Reviere viele Intensivstraftäter oft persönlich kenne, sagt Thorsten Hauser.
Wenn draußen was los ist, dann sieht man die, man spricht sie an, sie erkennen einen. Auch wenn man privat unterwegs ist, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ist es mir auch schon passiert, dass mir Leute gerufen haben.
Täter oder Tatverdächtige könnten sich so nicht in die Anonymität flüchten. Es ist nach 1 Uhr und viele angeheiterte Menschen sind unterwegs. Die Beamten gehen Richtung Revier, um sich kurz aufzuwärmen.
Ich bin jetzt seit 18 Jahren hier in Freiburg. Hat sich's verändert? Ich würde sagen, nein. Gewalt gab es schon immer. Ja, ich würde jetzt eher sagen, durch die Sicherheitspartnerschaft ist es deutlich ruhiger geworden. Ja.
Kriminaloberrat Ernie bestätigt diesen Eindruck.
Diese Anzahl dieser Straftaten ist signifikant gesunken. Wir messen die Zahlen seit 2016. Da haben wir einen sehr starken Rückgang, gerade von der Straßen- und Gewaltkriminalität, auch im öffentlichen Raum, speziell auch im Stadtgebiet Freiburg.
Nicht alle Taten ließen sich verhindern, das betont der Kriminaloberrat auch. So sollen in einer Oktobernacht 2018 mindestens 11 Männer eine 18-jährige Frau in Freiburg vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Täter stehen derzeit vor Gericht.
Solche schweren Straftaten passieren leider nicht nur in Freiburg. Speziell diese Ermittlungsgruppe konnte natürlich, gerade wenn Sie die Gruppenvergewaltigung ansprechen, sehr viele Informationen liefern, weil diese Ermittlungsgruppe über sehr viele Personen Informationen verfügt hat. Natürlich alles verhindern kann man in der Situation nicht, aber man kann doch dem Bürger wieder ein Stück mehr Sicherheit im öffentlichen Raum schaffen. Das ist zweifellos durch diese Gruppe auch gelungen.
Die Ermittlungsgruppe ist eingebettet in dem speziellen Freiburger Konzept. Alles zusammen trägt dazu bei, dass die Kriminalitätsrate im öffentlichen Raum zurückgeht. Davon sind alle Beteiligten überzeugt. Zurück im Revier gibt es Kaffee und Tee. Diese Nacht bleibt bis auf ein paar betrunkene Clubgänger ruhig in Freiburg.
Uschi Götz über die Sicherheitspartnerschaft in Freiburg. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Ulrike Winkelmann zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.
Ist ja wie im Küchenstudio.